Guten Morgen zusammen. Ich bin froh, dass es heute ein Mikrofon gibt. Meine Stimme ist wieder warten. Es ist ja kein Winter. Sommerlich etwas leicht belegt seit heute Morgen. Ja, wenn ich so schaue, das ist gut, dass es kein Schiff ist. Sonst wären wir schon sehr einseitig lastig. Die eine Seite ist ja voll, die andere ja halb voll. Gut, dass wir hier auf festem Boden sind, Fundament, und dass wir nicht ins Schwanken kommen. Schön, dass ihr heute Morgen alle gekommen seid. Das letzte Lied hieß jetzt Heilig, Heilig. Und es soll heute um das Thema Heiligkeit auch gehen. Und der eine oder andere wird es denken, ja mei, das Thema schon so oft gesehen und gehört und Bücher gelesen und alles Mögliche. Muss man sich das immer wieder antun und muss das Thema immer wieder auf den Tisch kommen. Und sind wir nicht alle geliebte Kinder Gottes so gut, wie Gott uns gemacht hat, so wunderbar, wie wir sind in seinen Augen? Langt das nicht? Ist das nicht ausreichend? Warum immer wieder das Thema Heiligung und Heiligkeit? Und so möchte ich euch generell eine Botschaft mitgeben, wenn ihr auch vieles vielleicht nicht behalten solltet heute Morgen, nicht mitnehmt, weniger anfangen könnt ihr es heute. Nehmt eins mit, egal um was es geht in der Bibel, nehmt niemals einzelne Verse raus und sagt, das ist die Lehre. Nur nach dem geht es. Sondern wie Gott das Wort auch sagt am Ende vom Psalm 119, die Summe seines Wortes ist die Wahrheit. Und so nimmt er auch einzelne Verse nicht raus und sagt, das ist die Lehre, das hat Jesus gesagt, sondern ihr müsst alles nehmen. Da gehören dann Zusammenhänge dazu. Jesus selber sagt auch, aufgrund von zwei oder drei Zeugen soll eine Entscheidung getroffen werden. Und Jesus hat die Verheißung immer durch zwei, drei Zusagen, Verheißungen gegeben. Gott, der Vater, hat immer an mehreren Stellen die Zusagen gegeben, die Verheißungen. Nicht nur eine einzelne Aussage. Und deshalb, wenn wir so als alt gewiefte Hasen und eher sagen, komm, mal bespitzt gesagt, so eher lockere, in Anführungszeichen lockere, christliche Einstellung. Naja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gott hat mich wunderbar gemacht. Und sage dann 1. Johannes 3, Vers 1 oder Römer 8, Vers 16. Seht, welche Liebe hat uns Gott erwiesen. Wir sind Gottes Kinder. Super, und das sind wir auch. Oder der Geist Gottes sagt mir, ich bin ein Kind Gottes. Super, aus Bastard, kann nach Hause gehen. Mich in den Garten legen und das Steak brutzeln lassen. Und ich bin geliebt. Bin errettet, was soll passieren? Das wäre aber nur eine Seite der Medaille. Denn auch wenn du ein Kind Gottes bist und geliebt und natürlich grillen darfst oder Urlaub haben darfst und dich freuen darfst am Leben, das andere ist, dass Jesus uns genauso herausfordert, wie wir es im letzten Lied gehört haben. Heilig, heilig ist Gott. Und es sind zwei Seiten der Medaille. Und wir würden, so wie auch heute Morgen, von einer Seite des Pferdes kippen, wenn wir nur die eine Seite betrachten würden und nicht auch die andere Seite. Und so ist Jesus ganz offen und ehrlich mit uns und sagt im Hebräer 12, Vers 14, heute geht es nämlich nicht um die Sammler, heute geht es um die Jäger. Heute geht es um die Jäger. Was steht in Hebräer 12, Vers 14, ohne aufzuschlagen, Hans-Peter? Was steht da drin, ihr Lieben? Bitte? Sehr gut, Glück gehabt, eins setzen. Nein, Spaß beiseite. Aber viel super, Hans-Peter. Ob ich das gewusst hätte, ich glaube eher nicht, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte. Hebräer 12, Vers 14. Jaget dem Frieden nach mit den Menschen, die ihr liebt, die euch so wohlgesonnen sind, die euch sympathisch sind, mit denen ihr gut drauf seid, die gut aussehen, die reich sind und die euch alles Gute wollen. Steht nicht ganz so drin, es steht drin, jaget dem Frieden nach mit jeder Mann, und im heutigen Zeitalter würden wir sagen, mit jeder Mann und jeder Frau. Jaget dem Frieden nach mit jeder Mann, mit jeder Person. So steht es drin, Hebräer 12, Vers 14. Jaget dem Frieden nach mit jeder Mann und jaget auch nach der Heiligung. Jaget ihr nach, ohne die niemand Gott sehen wird oder kann. Im Griechischen bezieht sich ohne die ausschließlich auf die Heiligung. Ah, super toll, habe ich begriffen. Den Frieden mit meinem Nächsten brauche ich nicht, aber ich brauche die Heiligung, dann kann ich Wesen Gott sehen. Aber wie wir jetzt heute Morgen auch erleben werden, erfahren werden, erarbeiten werden, wenn wir die Heiligung praktizieren wollen und darin wachsen wollen, in ihr nachjagen wollen, dann werden wir automatisch auch den Frieden suchen wollen und müssen mit Bruder, Schwester und unserem Nächsten in unserem Alltag. Deshalb jage dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand Gott, den Vater, Gott sehen kann. In den Seligpreisungen sagt Jesus auch, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es ist sicherlich ein Aspekt, und ich will mich da erst nicht festlegen, habe es auch nicht näher recherchiert, aber ein Aspekt zu sagen, ja, die Menschen, die in Jesus errettet sind, die die Gnade Gottes erfahren haben, die werden eines Tages Gott, den Allmächtigen, den Herrlichen, den schönen Vater im Himmel sehen dürfen, in all seiner Herrlichkeit und Schönheit. Und diejenigen, die sich nicht für Jesus entscheiden wollten, die sich bewusst entschieden haben gegen Gott und sein Heilsangebot in Christus, sie werden nur einen erleben, Jesus, den Richter, und sie werden Gott nicht sehen können. Aber es ist auch nur ein anderer Aspekt, und zwar auch hier für unsere Zeit hier auf Erden. Wenn es heißt, wir werden Gott nicht schauen, nicht sehen können. Denn da ist auch so vom hebräischen Denken drin, wenn es auch zum Beispiel auch gerade um Intimität geht, wenn Mann und Frau einander erkannt haben, dann heißt es auch, wenn wir der Heiligung nicht nachjagen und dem Frieden mit jedermann, vor allem der Heiligung, dann können wir auch Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seinem Erbarmen, in seiner Schönheit, hier auf Erden auch nicht begegnen. Wir können nicht sagen, heilig, 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 auch wenn wir singen im Lobpreis, wunderbares Lied, aber wenn wir nicht sagen, Herr, ich jage dieser Haltung nach, der Heiligung, dann können wir nicht erwarten, sagen, Herr, ich werde dich her mehr und mehr hier auf Erden erleben, mehr mit dir Intimität haben, mehr von deinen Facetten erleben, mehr dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen, dein Herz, deine Liebe erfahren. Das geht nicht, auch hier auf Erden nicht. Da machen wir uns was vor. Und deshalb, wie gesagt, dieser Vers steht drin, jage der Heiligung nach, genauso wie sind geliebte Kinder Gottes, aber es gehört beides zusammen. Und gerade heute Morgen, sinnigerweise, habe ich gelesen im Psalm 34, sinnigerweise steht sogar im Psalm 34 drin, ich glaube, Vers 15 steht es dann drin, im Alten Testament suche das Gute, meide das Böse und jage dem Frieden nach. Im Alten Testament, der gleiche Gott, Gott gestern, heute und alle Ewigkeit. Selbst im Alten Testament hat Gott gesagt, jage dem Frieden nach mit jedermann. Wow. Deshalb heute für alle Jäger und Jägerinnen, wir wollen etwas nachjagen. Und es ist gut, wenn wir es tun, weil Gott uns den Auftrag gibt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, na ja gut, okay, das ist halt so ein, wir könnten ja, vielleicht sollte man, und gut, wenn es Bruder und Schwester machen, aber mich betrifft es ja nicht. Weil wenn die alle dem Frieden nachjagen, der Heiligung, ist mir ja auch gedient, sondern es betrifft uns alle. Jagt dem Frieden nach. Und in der Einleitung hat ein kleines Foto hat Markus, genau, auch erzählt von den Religionen, kurz angesprochen. Und zwar ist mir auch eine Vorbereitung bewusst geworden, was das Schöne ist. Und ich mag es nicht, Jesus Christus und Gott, den Vater, mit Religionen in Zusammenhang bringen, weil es ist keine Religion, sondern es ist das Leben, es ist die Quelle, das Licht, das Heil, die Errettung. Aber wenn wir es mal Religion nennen wollen, ist es die einzige Religion auf Gottes Erdboden, in der es wirklich um Beziehung geht, zwischen Gott und Gott und Gott. Es gibt Millionen Hindu-Götter, aber keiner redet hier von Beziehungen zueinander. Es mag Götter gegeben haben im griechischen Altertum unter den Römern, aber keiner redet hier von Beziehung, geschweige denn Liebe und Ehrfurcht und Heiligkeit. Auch im Islam nicht, im Buddhismus nicht. Aber Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der dreieinige Gott, sie zeigen uns, was es heißt, jage dem Frieden nach und der Heiligung. Denn Gott, der Vater, hat Jesus so sehr lieb. Und Jesus ehrt Gott, den Vater, indem er ihm gehorsam ist und alles tut, was Gott, der Vater, ihm gezeigt hat. Und der Heilige Geist ist so treu und geht hinein in seine Gemeinde, die Herzen der Geschwister, der Kinder Gottes und bezeugt Gottes Liebe und Wahrheit und führt uns in alle Wahrheit. Und es ist ein Nehmen und Geben und ein Füreinander-Dasein und Ehren und Achten und Respektieren. So geht der dreieinige Gott mit sich selber um. Und es ist natürlich nicht auf Verstandesebene zu begreifen, was heißt Dreieinigkeit. Wir können es nur im Herzen ergreifen und begreifen und darüber staunen und Gott bewundern. Aber so findest du nirgends einen Gott im ganzen Universum, der dreieinige Gott, der dieses Frieden stiften und Frieden leben und Heiligkeit stiften, so praktiziert. Als Vorbild auch für uns. Als Vorbild für uns, wie gehen wir mit Geschwistern um, wie gehen wir mit unserem Nächsten um. der dreieinige Gott. Es geht immer um Beziehung. Jage dem Frieden nach, vor allem der Friede mit deinem Herzen, den Jesus schenken möchte, der Friede mit deinem Nächsten, angefangen Partner, Kinder, Eltern, Geschwister, in der Gemeinde, Arbeitskollegen, wo du auch bist, jage dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Die Beziehung auch zu Gott, dem Vater. Und warum ist dieses Wort immer wieder wichtig? Weil die Verse darum, in den Versen im Hebräer Kapitel 12, im ersten geht es vor allem um Erziehung, auch um Zeiten, in denen wir Angriff, Verfolgung, Not, Erziehung Gottes erleben. Und da heißt es in Vers 12 dann, darum richtet die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf. Darum richtet die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht strauchelt, sondern vielmehr gesund wird. Richtet die müden Hände wieder auf und die lahmen Knie. Und letztlich, wenn wir den Auftrag haben, dem Frieden nachzujagen und der Heiligung, dann vor allem deshalb, weil Jesus möchte und Gott, der Vater, der Heilige Geist, dass wir vor allem auch den Blick haben für unsere Geschwister. Und sehen, Gottes Anliegen war, zu retten, zu heilen, zu erlösen. Und es ist nach wie vor. Und dem Auftrag kommen wir auch nach, indem wir auch ganz praktisch in der Gemeinde die müden Hände ermutigen und die lahmen Knie wieder aufrichten. Die gute Botschaft, das Evangelium, das ist nicht nur für die Menschen draußen, die Jesus noch nicht kennen, sondern auch die Botschaft für die Menschen in der Gemeinde, im Hauskreis. Schön, wenn ein neuer Hauskreis geschieht, dann, dass das genau dort auch praktiziert wird. Die lahmen Hände aufrichten, die müden Knie aufbauen. Nämlich den Menschen zur Seite stehen, die niedergeschlagen sind, die verzweifelt sind, hoffnungslos. Was heißt Hände, die sich lahm anfühlen? Menschen, die sich nicht zutrauen und sich vielleicht nur in ihrer Unzulänglichkeit sehen. Ich bin ja, Anführungszeichen auf, nur eine Frau, Anführungszeichen zu. Vielleicht denkt der eine oder andere oder die eine oder andere so, weil sie es jahrelang und jahrzehntelang so erlebt hat und so erzogen wurde. Ich bin ja nur eine Frau. Ich bin ja nur eine Hausfrau. Ich bin ja nur ein einfacher Arbeiter, Landwirt, Hilfsarbeiter. Oder wer bin ich denn schon im Reich Gottes? Bin vielleicht ein Analphabet. Ich habe ja nicht viel Geld. Oder ich bin alleinstehend. Oder ich stotter. Oder wie auch immer. Ich bin klein oder das und jedes, wie wir gesungen haben. Bist du dick oder bist du dünn, klein oder groß, wie auch immer. Wir singen so Lieder, happy, clappy und klatschen dazu und jubeln dazu. Aber wenn es dich selber trifft, wie geht's dir dann, wenn du alleine bist, vom Spiegel stehst, zu Hause? Brauchst du einen Psychiater? Brauchst du Medikamente? Oder brauchst du nicht die Liebe Gottes, Brüder und Schwestern, die dich anrufen, die dich ermutigen und die wirklich von Herzen aufrichtig, ehrlich, nicht nur einmal im Jahr, sondern immer wieder sagen, ja, du bist geliebt, du bist begabt und in dir ist die Liebe Gottes, in dir ist die Kraft Gottes. Du hast von Gott den Heiligen Geist empfangen und in dir sind Gaben drin, dass sie einander zusprechen. Glaubt ihr das? Dass Gott das tun möchte, durch uns, an unseren Geschwistern, an den Geschwistern im Hauskreis, aber auch angefangen in deiner Familie. Wen wollen wir ermutigen und alles aufbauen, wenn wir es nicht mit unserem Partner tun? Mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, mit unseren Kindern? Da kannst du super Hauskreis leiten, aber deine Kinder kannst du nicht aufbauen und ermutigen? Da geht's los. Oh, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, da geht es los. Geduld zu zeigen, die Potenziale zu entdecken. Und die lahmen Knie aufrichten, heißt auch, dass Menschen so wackelig sind und sie nicht sicher sind in ihrem Weg und sagen, ja, meint es Gott wirklich gut mit mir? Vielleicht Zweifel haben, Fragen haben, gerade jung im Glauben sind. Und da bist du gefordert und gefragt und ermutigt und aufgefordert. Nimm diese Knie und mach sie stark, indem du dem Frieden nachjagst und der Heiligung. Denk an diese Menschen. Wir werden immer wieder, ob es jetzt Menschen sind, die ganz konkret äußerliche, körperliche Verfolgung erleben und deshalb auch lahme Hände haben und wackelige Knie oder auch Anfechtung, Verfolgung jeglicher Art, wie immer die gestaltet sein mag, in unserem Alltag, auch da gibt es Menschen, die schwach sind, in Händen und Knien und die dich und uns brauchen. Und vielleicht bist du es, der morgen jemanden braucht von Bruder und Schwester, der morgen jemanden braucht, der heute dieses Wort gehört hat und sagt, ja, ich will diesen Bruder, dieser Schwester. Nicht, weil sie mir sympathisch ist, nicht, weil sie so super aussieht, nicht, weil sie so wichtig ist und im Dienst im Vordergrund steht, sondern weil Gott sie liebt, weil er mir einen Auftrag gegeben hat, ihre Hände stärken, ihre Knie stärken. Und gerade Bahn machen und lahme Hände aufbauen, das heißt nämlich auch ganz praktisch, auf Menschen zugehen, für sie beten, sie sehen mit den Augen Gottes, Vergebung aussprechen, ehrlich sein und dem Bösen keinen Raum geben, nicht über sie negativ reden, nicht über sie negativ lästern, sondern Gutes sagen, Vergebung bringen, Transparenz bringen, Wahrheit, die Worte Gottes zusprechen, wie wir nachher noch sehen werden. Deshalb jage dem Frieden nach. Friede ist gut. Peace-Bewegung gibt es schon seit vielen Jahren. Und was weiß ich, die Menschen denken, ja, Love and Peace, alles wunderbar, genau dem Gott, dem dienen wir auch. Diesen Gott, den finden wir super. Jesus brauchen wir nicht. Wie wir ja vorhin gehört haben von Markus, allenfalls war ein netter Mensch, super Prophet, aber Jesus, der Sohn Gottes, geschweige denn auferstanden, den brauchen wir nicht. Aber Jesus, so tolerant wie er war, so liebevoll wie er war, so gütig wie er war, den, ja, Love and Peace, da bist du eingeladen. Nimm auch einen, was weiß ich, einen guten Schluck aus der Pulle oder deinen Hanf, wie auch immer, und dann noch Love and Peace. Aber das ist nicht der Friede und die Liebe, die Jesus verkündigt hat. Ganz und gar nicht. Denn auch hier der Kontrast. In Matthäus 10, 34 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Stopp mal, habe ich richtig gehört? Jesus, Matthäus 10, sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen? Entschuldigung, Jesus, wir haben uns da doch vertan. Love and Peace, kannst wieder rausgehen. Wir wollen ja Frieden, wir wollen doch nicht Krieg. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das, wow, das Schwert. Und das sehen wir im wahrsten Sinn des Wortes bei vielen Köpfen, die gerollt sind in den letzten Monaten. Jesus ist gekommen, das Schwert zu bringen. Aber lesen wir hier nicht, jage dem Frieden nach? Und Jesus selber sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen. Deshalb, wie zu Beginn gesagt, nehmt das mit, nehmt nie einzelne Verse her im Worte Gottes, sondern nehmt die Bibel. Und am besten solltet ihr alle, sagt das Wort Gottes, alle schon Lehrer sein. Wow, super. Nächsten Sonntag predigst? Naja, okay. Aber vielleicht irgendwann fordert dich Gott heraus. Und es fängt an in der Zellgruppe oder zu Hause am Tisch. Ja gut, wenn das Essen gegessen ist, wenn es schon unten ist, also es soll nicht kalt werden. Aber hinter fängt der Papa an oder die Mama oder vielleicht der Teenie und sagt, Herr, schau mal, ich darf dir was sagen, habe ich heute gehört. Hat Gott zu mir gesagt, dass du das Wort Gottes weitergibst. Oder wo Gott dich auch hinstellt, dass du Lehrerin und Lehrer sein darfst. Nicht nur Sonntagsschule, wo Gott dich hinstellt. Gut, und deshalb sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, weil er sagt, ich bringe nicht den Frieden, den die Menschen sich vorstellen. Den auch die Menschen sich heute vorstellen. Möge doch endlich Nordkorea und Trump und was weiß ich, alle mal den Frieden suchen. Das ist nicht der Friede, den Jesus verheißen hat. Ganz und gar nicht. Da steht was ganz anderes drin in der Bibel. Und wenn man auch sieht, und das beeindruckt mich immer wieder, Jesus war politisch, aber er war doch nicht politisch. Er hat doch nicht über den Kaiser irgendwie hergezogen, weckt mit ihm, Aufstand, regt ihn nieder, schlagt ihm den Kopf ab. Das liest du nirgends. Über Herodes dergleichen, nein. Gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gibt Gott, was Gottes ist. Er hat auch in seinem Wort an vielen Stellen gesagt, gebt der Regierung die Ehre, betet für sie, betet für sie. Aber er sagt, der Friede, den wir bringen, beginnt mit Gott in unserem Herzen und dann in unserem Umfeld. Und so soll es geschehen. Er bringt nicht den irdischen Frieden. Der wird erst kommen, wenn Jesus leibhaftig wiederkommt und regieren wird. Dann bringt er sein Friedensreich. Das ja, aber hier auf Erden, Gott sei Dank, werden wir nicht den Frieden kriegen, den Menschen sich wünschen, den faulen Frieden. Aber den wahren Frieden, der beginnt mit Jesus Christus in unserem Herzen. Und den Frieden meint Jesus. Und deshalb, Friede ist kein Selbstläufer. Denk es auch nicht, muss ich mir auch selber sagen, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, in meinem Leben, für mich als Verkehrsteilnehmer, für mich als Steuerzahler, für mich als Urlauber, für mich als Diener Gottes in der Gemeinde, wo auch immer, als Nachbar, wo ich bin. Der Friede Gottes ist kein Selbstläufer. Und deshalb Römer 12, Vers 18, gut, wenn wir auch andere Bibelstellen lesen, in Römer 12, Vers 18 lesen wir, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Haltet mit allen Menschen Frieden. Mit allen Menschen, so viel an euch liegt. Ja, aber, nein, das steht nicht da. der Nachbar will ja nicht. Dieser berühmte, böse Nachbar, der will ja nicht. Ich würde ja gern wollen, aber der will ja nicht. Und der berühmte, böse Partner oder wie auch immer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Onkel, Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegersohn, alle wollen sie nicht. Ich will ja schon, aber die wollen ja nicht. Das steht nicht so da. Es steht da, sofern es möglich ist, und es ist möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist der Auftrag an mich, nicht an meine Schwiegermutter, primär. Nicht an meine Frau, primär. Nicht an meinen Arbeitgeber, nicht an meine Arbeitskollegen, sondern an mich. Haltet den Frieden. Und wenn ich anfange damit, dann hat es Auswirkungen. Dann hat es Auswirkungen in unserem Leben. Und dazu fordert uns Gottes Wort ganz klar auf. Und wenn Gottes Wort es tut, dann deshalb, weil Gottes Wort, Gottes Geist, Gottes Kraft und Liebe uns dazu auch das Potenzial gibt. Denn Gott würde niemals mit seinem sanften Joch etwas von uns fordern und auferlegen, wozu wir nicht in der Lage wären. Garantiert nicht. Die Frage ist nur, was ist die Frage? Wollen wir? Hey, bist richtig gut drauf heute, Peter. Super, hey. Wollen wir? Genau, das ist die Frage auch an mich. Will ich endlich mal hier zurücktreten und sagen, ja, ich will auch heute 7x70 vergeben an einem Tag. Will ich dem anderen die Vorfahrt gewähren, auch wenn sie eigentlich mir zusteht? Oder will ich mal hier das aufräumen, obwohl ich schon 100-mal gesagt habe, Kinder, räumt ihr das bitte mal auf? Klar, das heißt nicht nur einseitig, wie auch immer, alles nur durchgehen lassen, keine Frage. Aber will ich immer auf mein Recht, meinen Vorteil, mir, meiner, mich bestehen? Oder sagen, wenn Gott gerade die Impulse gibt, zu sagen, nein, jetzt will ich es tun, weil Gott es mir gezeigt hat. Versteht ihr? Und wir sind so oft angetan und berührt von diesen berühmten Geschichten, die wir dann lesen und toll finden und vielleicht noch verfilmt werden heutzutage. Wow, diese Frau, wow, hat die eine Geduld gehabt mit dem Mann, wenn ich auch so wäre. Ja toll, die war's aber. Und irgendwann ist dieser Mann überführt gewesen, wie es Miss Wickleworth, von einer Frau, die die ganze Nacht vor der Tür in der Kälte ausharrte und morgens geht die Tür auf, reinrollt und sagt, Liebling, darf ich dir den Tisch decken? Und dieser Mann ein großer Evangelist wurde. Aber nicht, weil sie es musste, sondern weil sie von der Liebe Gottes getrieben war. Und es tat, weil Gott ihr die Liebe und das Wollen und Vollbringen gab. Die Frage, will ich? Der erste Punkt. Der Friede soll von dir ausgehen. Römer 14, Vers 19, 2 Kapitel später. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur gegenseitigen Erbauung. Da geht es um Erkenntnisfrage. Götzenfleisch, ja, nein, Teilnahme an verschiedenen Dingen. Um der Zeit willen. Erkenntnis ist wichtig, aber Erkenntnis ist nicht alles. Und natürlich die Basis des Wortes Gottes, Jesus das Fundament, der Heilstod in Christus Jesus, seine Gebote sind Ja und Amen, keine Frage. Aber wenn es um Feinheiten der Erkenntnis geht, die nicht heilsentscheidend sind, da sagt Gottes Wort ganz klar, lieber Bruder, liebe Schwester, nimm dich zurück, gerade wenn du dich stark im Glauben erachtest, dann nimm Rücksicht auf Bruder und Schwester und sag nicht, ha, bin schon länger im Glauben, weiß es besser. Der muss das endlich auch mal begreifen und lernen. Das zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Oder zu sagen, ich nehme mich zurück und aus Schwachheit und Liebe und Demut auch ihm gegenüber sage ich, komm, ich gehe auf dieses Niveau, ich beuge mich vor Bruder und Schwester, erhöhe ihn, erhebe ihn und suche seine Gemeinschaft, um ihn zu gewinnen und nicht vor den Kopf zu stoßen. Und auch wenn das vielleicht für ihn so schwierig ist, diese Hürde zu nehmen, dann sage ich ja, dann will ich auch diese Hürde nicht nehmen. In dieser Erkenntnisfrage. Und die Einheit suchen, den Frieden suchen. Sofern es möglich ist und an dir liegt, dann suche den Frieden. Jage dem Frieden nach mit Bruder und Schwester. Und suche nicht, deinen Willen durchzusetzen. 1. Petrus 3, Vers 11. Es geht auch wieder, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht lügen. Er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Noch eine Bibelstelle. 1. Petrus 3, Vers 11. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Das heißt, Gott bekommt alles mit, wie ich mich verhalte. Wie gehe ich denn um? Bin ich ein Friedensstifter? Und wir finden es so toll, wenn wir auch Lieder singen über Gott. Deine Geduld, deine Gnade, deine Langmut, deine Freundlichkeit. Wow, wow, wow. Super, toll. So ist Gott. Und wie bin ich? Wie bin ich? Warum singen wir das dann nur über Gott? Keine Frage, weil Gott so ist. Aber muss es mir dann so schwer fallen zu sagen, ich will auch so sein? Herr, erfülle mich so sehr, dass die Menschen, gut, sie sollen mich nicht anbeten, keine Frage, auch nicht jetzt rühmen und toll und preisen, aber sagen, wow, so viel Geduld, so viel Freundlichkeit in dieser Schwester, in diesem Bruder, so viel Langmut, so viel Barmherzigkeit, so viel Vergebung, so viel, so viel. Wow. Und wisst ihr was? Wenn wir das praktizieren, bin ich überzeugt, die Menschen werden in dir vor allem eins sehen. Jesus. 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 Egal, ob du Mann oder Frau bist, alt oder jung im Glauben. Sie werden Jesus erkennen. So wie Jesus auch sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, soll Jesus in dir sehen. Bis hin zum Vater. Warum vergeben sie mir? Warum können sie so langmütig sein? Warum sind sie so geduldig? Warum sind sie so? Und dann können sich Gespräche ergeben und offene Türen. Weil Jesus dich erfüllt, weil du den Frieden nachjagst. Bei der Heiligung. Es gibt mal grob gesagt 3 Punkte der Heiligung, dass ihr das mitnehmt. Wenn wir hier reden von der Heiligung nachjagen. Zum einen den Status quo der Heiligung. Das lesen wir im 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus Christus ist uns geworden zur Erlösung. Zur Heiligung. Jesus Christus ist uns geworden zur Gerechtigkeit. Er ist unsere Heiligung. Jesus ist unsere Heiligung. Das ist Fakt. Wenn du ein Kind Gottes bist, Jesus in dein Herz gekommen ist und du sein Eigentum bist, dann bist du in Gottes Augen heilig. Nicht heilig gesprochen durch Vatikan, nicht heilig erdacht, sondern du bist heilig. Das heißt zum einen, negativer Kontext, du bist frei von der Macht der Sünde. Positiver Kontext, du bist ausgesondert, in der Heiligkeit Gottes für seine Gemeinde, für seine Braut, für seine Ewigkeit. Das ist Status quo in Christus Jesus. Nichts zu deuteln, da gibt es auch nichts nachzujagen. Da brauchst du nichts jagen. Das ist dir geschenkt durch die Gnade Gottes. Die Zukunft, Offenbarung 20, Vers 6. Selig sind, die in der ersten Auferstehung teilhaben. Problematisch, wenn der Stuttgarter Zeitung natürlich schreibt, Auferstehung nein. Pech gehabt, denn Gottes Wort sagt, und Gottes Wort ist halt ewig, Stuttgarter Zeitung nicht. Gottes Wort sagt, selig sind, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Denn sie sind Heilige in alle Ewigkeit. Auch das können wir nicht erjagen. Das ist ein Geschenk Gottes. In Ewigkeit ausgesondert für Gott. Ausgesondert für sein Reich. Aber dazwischen gibt es einen Punkt der Heiligung, der Heiligkeit. Und diesem können wir nachjagen. Und das ist dieser Prozess, jage dem Frieden nach und der Heiligung. Versteht ihr diese 3? Das eine Geschenk in Jesus Christus, das andere die Zukunft in Ewigkeit bei ihm. Aber dazwischen, dieser Prozess rein praktisch. Und deshalb, bei aller Theorie, die ich hier vermittle, ich hoffe, in der nächsten Viertelstunde, ich bringe euch die Praxis rüber. Denn ich möchte, dass ihr es praktisch umsetzt, dass wir nicht sagen, Heiligkeit irgendwo da oben, wunderbar, herrlich, wunderbar, die Gesalbt mit dem Heiligen Schein. Nein, ganz praktisch in unserem Leben. Was bedeutet Heiligkeit in meinem Leben ganz praktisch? Und da nachjagen ist ein Prozess, etwas, was vorangeht. Und in dem können wir wachsen und wachsen und wachsen. Da können wir zunehmen. Da können wir zunehmen. Da sollen wir zunehmen. Denn Gottes Wort sagt, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne den wir ihn nicht erkennen. Ohne den wir nicht diese Intimität, diese innige Gemeinschaft leben können. Ohne sie geht es nicht. Da gibt es keinen anderen Weg. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wenn du einen anderen Weg finden solltest oder denkst, du hast ihn schon, lass ihn mich lieber nicht wissen. Aber solltest du diesen Weg gehen, mach deine Erfahrung, aber frag vor allem andere, wie seht ihr mich denn von außen betrachtet, wenn du diesen Weg gehst? Denn eins sage ich euch, im Jakobus 2, Vers 13, was steht drin? Der Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn ich nicht in der Heiligung wachse und mein Glaubensleben sich in Werken widerspiegeln kann, sprich von außen beurteilbar ist, weil Werke sieht man, die fühlt man nicht immer, die sieht man, die nimmt man wahr, auch in der Gemeinde, in der Welt, dann muss dein Glaubensleben hinterfragt werden. Der Glaube ohne Werke ist in sich, heißt sogar, in sich tot. Der Glaube an sich, das ist ein toter Glaube. Der lebendige Glaube sagt aber, ich will mich verändern lassen durch die Gnade Gottes, durch seinen Geist und will hier praktisch das tun, was Gott mir sagt. Das Wort Gottes sagt es ganz klar in den nächsten Versen. Achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Der erste Punkt, ganz praktisch, Gottes Gnade versäumen. Gottes Gnade versäumen. Lest es zu Hause auf. Wer Kugelschreiber hat, ein Bewaffnetes, schreibe sich die Stellen auf. Im Galater 5, Vers 4, zum einen, dass wir nicht von der einen Seite des Pferdes fallen, Galater 5, Vers 4, nämlich in die Gesetzlichkeit. Die Gnade Gottes versäumen kann sein, wieder gesetzlich wirken werden. Die Gebote, die Gesetze, all die Vorschriften, das ist wichtig einzuhalten. Wenn ich die ganz streng einhalte, Sabbat halten und das und jenes und alles gute Gebote, keine Frage. Nur dann bin ich wohlgefällig vor Gott. Das ist Gesetzlichkeit. Vor allem, wenn ich da noch denke, dass er rettet mich und macht mich vor Gott heilig. Das ist nicht die Wahrheit, das ist die Lüge, das ist Gesetzlichkeit. Kommt vom Satan und nicht von Gott. Die andere Stelle, vom Pferdefallen, eine falsche billige Gnade und falsche Freiheit im Judas 1, Vers 4. Die Menschen gebrauchen die Gnade Gottes, steht da, für ihre Zügellosigkeit, für ihre Freiheit. Ha, Gott liebt mich, kein Problem, wenn ich den Film hier anschaue. Bisschen seicht, bisschen drunter und drüber. Mein Ehebruch, klar, Gott kann mir doch vergeben. Steuerhinterziehung, auch nicht schlimm. Bisschen flunkern, nicht ganz ehrlich sein, bisschen hinten rumreden, das und jenes. Jeder hat für seinen Lebensbereich und für seine Gedanken und Fantasie und sein Leben selber Verantwortung abzugeben. Ihr wisst, um was es geht. Das eine die Gesetzlichkeit, das andere locker, flockig, drüber hinwegsehen. Gott ist doch gnädig. Das sind zwei falsche Interpretationen oder Haltungen der Gnade Gottes gegenüber. Aber im 2. Petrus 3, Vers 18 heißt es, abschließend 2. Petrus 3, Vers 18, wir sollen in der Gnade Gottes wachsen. Wachst in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachst in der Gnade. Darum geht es. In der Gnade wachsen. Und im 2. Korinther 9, Vers 8, 2. Korinther 9, Vers 8 und im 1. Petrus 5, Vers 10 lesen wir von dem Gott aller Gnade, der uns mit vielen Gaben ausgestattet hat und möchte, dass wir in der Gnade wachsen. Was heißt es ganz praktisch, in der Gnade zu wachsen? Das heißt, dass ich Jesus darum bitte, Herr, gib mir mehr Liebe, dass ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben will und es auch kann. Dass ich mehr und mehr meinen Bruder, meine Schwester, auch mich mit deinen Augen sehe, mit deinen Augen der Gnade. Und Gnade heißt nicht nur, naja, so säuselig darüber hinwegsehen, sondern die Gnade Gottes. Da gibt es auch diese Bibelstelle von Paulus, wo er sagt, Gott ist in den Schwachen mächtig und klar. Und in diesem Pfahl im Fleisch, den Gott da nicht gezogen hat. Und viele sagen, ja, lass dir meiner Gnade genügen, lass dir meiner Gnade genügen. Ja, Gott ist ja so gnädig und ich lass mir der Gnade genügen. Ja. Ist die Frage nur, mit welcher Prägung, mit welcher Historie in meinem Leben sehe ich diesen Bibelvers? Lass dir meiner Gnade genügen. Ich vermute mal, die meisten von uns, wir sind so groß geworden, geprägt, sagen, lass dir meiner Gnade genügen, heißt, es einfach ertragen, stillhalten, warten, bis es zu Ende geht. Die Frage wäre, könnte man es nicht auch so sehen, lass dir an meiner Gnade genügen? Die Gnade Gottes ist so mächtig, dass sie in deiner konkreten Lebenssituation etwas verändern wird. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ob es körperliche, seelische, psychische Krankheit ist, ob es Not, ob es Leid ist, finanzielle Sorgen, lass dir an meiner Gnade genügen. Ob es Eheprobleme sind, ob es falsche Gedanken sind, Süchte, lass dir an meiner Gnade genügen. Damit sagt der Gott das Wort nicht per se. Naja, lass den Situation, Status quo, wie es immer ist, für alle Zeiten, bis du tot bist oder bis ich wiederkomme. Sondern lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade, spricht Gott, so verstehe ich es nämlich auch, will Veränderung in deinem Leben, ganz konkret. Lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht du tust es, Thomas, sondern Gottes Gnade, Jesus Christus, der Heilige Geist, tut es in dir und deinem Leben. Wäre das auch eine Möglichkeit? Lass dir meiner Gnade genügen oder nicht? Dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse, und Unfrieden anrichte und viele durch diese verunreinigt werden. Bitterkeit, ein ganz heißes Thema, ganz praktisch. Bitterkeit. Da geht es auch wieder um Beziehung. Und deshalb, da muss ich sagen, da könnt ihr mir sagen, was ihr ja nicht, aber da kann mir die Welt sagen, was sie will. Da bin ich doch dankbar für Jesus Christus, denn all die Religionen, die erzählen hier nichts und berichten nichts und bringen vor allem keine Lösung, keine Befreiung. Und wenn es um Beziehung geht, ich meine, wenn ihr vom Dalai Lama lesen und dergleichen, da wird einem ja schlecht, wenn man von seinen Beziehungen hört und liest und was weiß ich und die armen Frauen in seinem Umfeld, schrecklich. Aber ich muss sagen, Jesus Christus, Halleluja, die Frauen in deiner Nähe, die können ja nur sich freuen, weil du die Frauen ehrst, sie liebst, sie achtest, sie wertschätzt. Und nicht die Frauen verheizen und ausnutzen, als Objekte betrachtest. Oder sonst wo, egal wo, in welcher Religion auf der Welt. Aber Gott, der Frauen ehrt und achtet und Kinder wertschätzt. Und Alte und Schwache und Kranke. Halleluja, danke für Jesus Christus, den Sohn Gottes, die Liebe Gottes uns gezeigt hat. Und es geht um Beziehung. Und die größten Herausforderungen in unserem Leben als Christ sind doch ich allein, ich und die Gemeinde, nur ich und die Gemeinde. Wir wären perfekt. Aber das Problem ist meine Geschwister. Dadurch haben wir Herausforderungen, Gemeindeversammlungen, stürmische Zeiten und die ganzen Probleme. Macht das Leben für einen Pastor schwer, weil es Geschwister gibt. Überspitzt gesagt. Ich bin ja auch ein Geschwister. Versteht ihr? Darum geht es. Und dann entsteht Bitterkeit. Ich bin Hauskreis geschädigt. Ich bin Frauen geschädigt. Ich bin Pastoren geschädigt, Gemeinde geschädigt. Was weiß ich alles geschädigt. So denken wir, unsere Seele. Aber Gott sagt, du sollst nicht bitter werden. Jage dem Frieden nach und der Heiligung. Du sollst nicht bitter werden. Denn die Konsequenz ist, dass es Unfrieden anrichtet und viele dadurch, steht da, verunreinigt werden. Und gerade ihr Schwestern und Brüder, die in Leitung seid, Mütter und Väter, wie redet ihr zu Hause über die Gemeinde? Wie redet ihr zu Hause über den Pastor? Wie redet ihr zu Hause über Bruder und Schwester? Wie redet ihr zu Hause drüber? Bitter? Natürlich heißt das nicht alles schönreden über den grünen Klee. Wunderbar, unser Pastor, der, boah, das ist ja Jesus-Inkarnation. Jesus leibhaftig unter uns in Pappenhausen oder Memmingen. Nein, so auch nicht. Offen und ehrlich sein, transparent sein und sagen, stimmt, das hat mich drüber geärgert. Aber weißt du was, ich gehe zum Telefon und rede mit dem. Das kriegt jetzt Bruder und Schwester oder Söhnchen und Töchterchen mit. Wie man Dinge klärt, transparent ist, offen und ehrlich. Und das müsste ich mir auch selber, setz mich jetzt dahin, mir selber zusprechen. Auch da will ich Vorbild sein und lernen. Sich nur über den Chef aufregen jeden Tag und schimpfen über diesen SCH-Arbeitsplatz. Wow, das beeindruckt echt den Sohn, eine Tochter. Boah, super, wunderbar. Oder zu sagen, wisst ihr was? Ärgert mich echt tierisch. Ich habe jetzt gebetet, gefastet, vielleicht sogar am Äußersten. Die Frau gebeten, der Mann gebeten, wir wollen zusammen beten. Und Gott hat Veränderung geschenkt. Meine Haltung dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer, dem Kollegen gegenüber, das beeindruckt auch die Menschen. Und alles lässt Spuren zurück. Kolosser 3, Vers 19, komischerweise, die Frauen haben Glück gehabt, Wort an die Männer, ihr Männer werdet nicht bitter gegen eure Frauen. Also es gibt ein paar Leute hier unter uns, heute Morgen, die haben schon ein bisschen zittrige Glieder und Herzklopfen, weil sie denken, ich könnte irgendwas sagen über sie. Dann habe ich gesagt, willst du überhaupt, dass ich mitkomme? Aber keine Angst, die bleiben völlig außen vor. Wird nichts berichtet, wenn, dann geht es nur über mich. Gell? Geht es nur über mich. Und zwar, es geht vor allem um die Männer. Wie schnell können wir bitter werden gegenüber unseren Frauen? Wie schnell können wir bitter werden? Das heißt, liebe Männer, wie schnell ist man gekränkt, verletzt, beleidigt, wie auch immer? Und Gottes Wort fordert uns auf und sagt, werdet nicht bitter. Werdet nicht bitter, sondern jage dem Frieden nach und der Heiligung. Jage dem Frieden nach. Das heißt ja nicht, dass deshalb deine Partnerin oder dein Partner perfekt ist. Das heißt auch deshalb nicht, dass deine Kinder perfekt sind, deine Eltern, wer auch immer. Heißt es ja nicht. Aber was ist denn die Konsequenz, wenn du bitter wirst? Was ist die Konsequenz? Also du wirst zumindest für deinen Partner nicht attraktiver. Fakt 1. Es wird deine Beziehung zu deinem Partner nicht förderlich sein, für deine Kinder auch nicht. Aber es wird auch für dich vor allem nicht förderlich sein. Deine Gottesbeziehung wird darunter leiden. Du wirst dich selber irgendwann nicht mehr ausstehen können. Und vieles anderes hat alles Konsequenzen. Und was mich so beeindruckt an Jesus Christus, das lesen wir auch im Petrusbrief. Wollen wir gerade noch aufschlagen? Also heute ist richtig Bibelarbeit, also wirklich auch nachlesen. Und zwar seit Erstens Petrus findest du es gerade nicht im 1. Petrus 1. Und zwar finde ich es beeindruckend, von Jesus steht da, dass er, als er gescholten wurde oder beschimpft wurde, dass er nicht wieder zurückgeschimpft hat. Und als er angegangen wurde, nicht Kontra gegeben hat. Und dann dachte ich, ja, so ist Jesus eigentlich, von dem wir immer sagen, er ist unser Vorbild. Er wurde nicht bitter. Was hat Jesus sich alles bieten lassen? Was hat Jesus alles ertragen? Und er, der wirklich von sich behaupten kann und von dem ist es wirklich die Wahrheit, Jesus hat niemals einen sündigen Gedanken gehabt. Er hat niemals ein sündiges Wort gesagt, niemals ein böses Wort. Aus einem unreinen Herzen, niemals. Er hat niemals Gott die Ehre nicht gegeben. Tag und Nacht hat er immer zur Ehre Gottes gelebt. Und was hat er sich alles bieten lassen? Und er hat sich nicht selber verteidigt. Hat er nicht. Sein Leben hat für sich gesprochen. Es hat für sich gesprochen. So ist Jesus unser Vorbild. 1. Petrus 2,25, vielen Dank. Genau, er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in seinem Herzen gefunden worden, in seinem Mund. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Was für eine Haltung. Was für eine Haltung. Jesus unser Vorbild, Jesus unser Retter, unser Heiland. Welche Haltung hat er? Das heißt es nicht natürlich, okay, lass alles über dich ergehen, äußere dich nicht. Aber die Frage ist, mit welcher Vehemenz ich mich verteidigen will, geschweige denn, dass ich immer Worte kontra geben muss. Oder sage, ja gut, Jesus hat auch nicht kontra gegeben. Gott, der Vater, hat sich zu ihm gestellt. Und das ist tausendmal mehr wert als deine tollsten Worte, die du aufbringen kannst. Deshalb nicht bitter werden. Es hat Konsequenzen für uns alle, vor allem in der Gemeinde, in deiner Familie. Und Vergebung immer wieder, 7x70x. Der weitere Punkt, dass nicht einer unzüchtig wird, ein ganz heißes Thema auch in der heutigen Zeit, dass keiner von euch ein Unzüchtiger wird. Und Unzucht ist ein großes Thema. Und ich meine, man könnte denken, ja gut, klar, es kommt alles Schritt für Schritt, man gewöhnt sich so dran, alles so, geht so, ja, so leicht dahin. Naja gut, okay, ein bisschen Ehebruch und ein bisschen Sexfilme und ein bisschen, was weiß ich, die Zeitschriften und Medien und Internet und das und jenes machen doch viele, ist doch nicht so schlimm und was weiß ich. Und dann liest man Statistiken, ja, so viele Pastoren in den USA machen das doch auch und was weiß ich. Ja klar, die Seele findet immer irgendwelche Argumentationen und angebliche Bestätigungen, Befriedigungen. Aber Gottes Wort ist ganz klar, kein Unzüchtiger wird das Reich Gottes ererben. Gott ist gnädig und vergibt alles, was wir vor ihn bringen und aufrichtig um Vergebung bitten. Aber Gottes Wort ist glasklar, wenn einer in Unzucht verbleibt und denkt, er kann es rechtfertigen mit seinem Glaubensleben, dass Gott ganz glasklar sagt, kein Unzüchtiger, genauso wenig ein Lügner, ein Betrüger, wird das Reich Gottes ererben. Die Herausforderung ist nur, wenn ich nämlich dem Frieden nicht nachjage, der Heiligung, wenn ich der Heiligung nicht nachjage, dann bin ich schon bereit zu sagen, ja komm, dann schau mir mal diese Bilder an. Ah ja gut, einmal ist kein Mal. Und schon komme ich rein in dieses Fahrwasser. Mach mit bei diesen Witzen, mach mit bei diesen Fernsehsendungen, mach mit bei sonst was und kann alles irgendwie rechtfertigen. Die Herausforderung ist da und gerade für uns Männer, dass man sich da nichts vormacht und denkt, ja, boah, ich bin der Geborene, ich kann dir widerstehen, ich weiß genau, wie es da läuft. Ich kann die Grenzen setzen. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, flieht der Unzucht. Wenn du sie nur siehst im Anfangsbereich, da könnte was kommen, würde ich jedem Mann raten, nimm gleich einen Schritt zurück. Geh da gar nicht erst hin. Denke nicht, dass du dem nicht widerfährst, nachgibst. Denn Männer sind sehr auf Bilder fixiert, mehr als Frauen. Und dann zu denken, ja gut, das kann ich völlig abstrahieren. Lasst euch da gewarnt sein, wenn Gottes Wort sagt, flieht die Unzucht, dann heißt es wirklich umdrehen und fliehen. Deshalb bist du kein Feigling, sondern ein kluger, weiser Mann, weil Gott es so sagt, flieht die Unzucht. Und vergesst nicht gerade unser Tempel. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was mit unserem Körper geschieht, das sagt die Bibel, ist besonders betonend. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb betont sie auch die Sünde der Unzucht so. Nicht, weil sie diese Menschen besonders verurteilt und aburteilt, sondern geschieht etwas nicht nur an deiner Seele, sondern auch an deinem Körper. An deinem Körper, leibhaftig. Das geschieht halt an der Lüge nicht und beim Geiz auch nicht, am Betrug. Aber an der Unzucht, an deinem Körper. in dem der Heilige Geist wohnen will. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 3, gut, für die meisten denke ich schon vorbei, weil sie schon verheiratet sind. Aber auch, wenn man verheiratet ist, geht es immer wieder, da steht nämlich 1. Thessalonicher 4, Vers 3, folgende. Brüder, gewinnt eure Frauen in Heiligkeit. Wie gehen wir um mit unseren Frauen? In Heiligkeit und Respekt. Bei alledem muss ich mir immer wieder auch sagen, oder darf ich mir sagen, wenn ich sagen muss, will ich mir sagen, denn man höre und staune, ihr Männer, unsere Frauen, oder ich sagte eine Frau, also unsere Frau, die wir haben, sind Töchter des Allerhöchsten. Also es gibt nicht nur einen irdischen Schwiegerpapa, sondern einen himmlischen. Und all diese wertvollen Frauen haben einen Vater, und dieser Vater ist im Himmel. Genauso klar, wie wir Männer auch einen Vater haben. Aber wir sind dann wieder halt die Männer aufgefordert. Heute ist eher männerlastig, die Verkündigung. Die Frauen dürfen sich freuen. Aber das geht an ihnen ja nicht vorbei. Erstens genießen sie es, werden dadurch beschenkt. Und zweitens dürfen die Frauen sich dem gerne anschließen. Gottes Wort sagt, gewinnt eure Frauen, eure Gefäße, altes Wort, eure Frauen, eure Partner in Heiligkeit und Respekt. Das heißt auch immer wieder, nicht nur dann, ha, super, über den Tisch gezogen, jetzt sind wir verheiratet, sondern auch dann, wenn wir verheiratet sind, sie immer wieder gewinnen in Heiligkeit und Respekt. Genau. Und der letzte Punkt, Unheiligkeit vermeiden. Das heißt, wie ein Gottloser wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und die meisten von euch kennen die Geschichte. Esau war der Erstgeborene, der körperlich Erstgeborene, aber besondere Verheißungen waren für Jakob gegeben, sein Zwillingsbruder, der als zweites den Mutterleib durchdrang und auf die Welt kam. Und wir lesen auch an verschiedenen Stellen, die Haltung von Esau war nicht in Ordnung. Er hat sein Erstgeburtsrecht einfach billig hergegeben. Die Frage ist, dieses unheilige Wesen, diese Ungläubigkeit, wie gehe ich mit den Segnungen Gottes um, mit seinen Zusagen, mit Jesus Christus? Ich muss manchmal dran denken, wenn ich dieses Kreuz hier sehe, so nah vor mir in der ersten Reihe. Ja, an so einem Kreuz hing Jesus. An so einem Kreuz hing Jesus Christus, der Sohn Gottes, leibhaftig, für mich, kein schöner Anblick. Und vor allem nackig. Die meisten denken immer, Lendenschutz, das ist menschliche Mache. Jesus hing nackt für mich, völlig entblößt, denn die Menschen wurden nackt gekreuzigt. Das war die letzte Demütigung, den letzten Schutz, den man den Menschen genommen hat, zu sagen, bäh, vor allem Männer und Frauen hängst du jetzt da nackt und bloß. Der Sohn Gottes, Fleisch und Mensch geworden, hängt an einem Kreuz aus Holz, durchbohrt an Händen und Füßen für mich. Und sein Blut fließt und fließt und fließt. Und wie gehe ich dann mit diesem, sage ich mal, Erstgeburtsrecht, mit diesem Segen um? Und sage, ach komm, ein bisschen Sünde dort, ein bisschen Talara da. Ach komm, muss ich alles nicht so ernst nehmen. Jakob hat sich auf falsche Art und Weise nach diesem Segen gesehnt. Keine Frage, er heißt ja auch Fersenhalter, Betrüger. Anfangs war seine Haltung auch nicht in Ordnung, hat dafür auch bezahlt und wurde von Gott in die Schule genommen. Aber Esau war leichtfertig und so sollen wir nicht sein. Ach komm, ein Linsengericht. Also meine Kinder stehen, glaube ich, nicht auf Linsen. Ich glaube, die wenigsten stehen auf Linsen heutzutage, eher Pommes und Mäcki und was weiß ich. Okay, gut, sei dahingestellt. Aber irgendein billiges Essen und dafür gibst du das Erstgeburtsrecht her? Was für eine Haltung. Und das Erstgeburtsrecht im Jüdischen bedeutete, den doppelten Segen des Vaters erhalten, den doppelten Segen und die besonderen Verheißungen Gottes. Und er war in der Regel der Herrscher über seine Brüder. Wow. Und das gibt er für ein Linsengericht her? Naja gut, sehr schnell können wir auf Esau zeigen. Aber für was habe ich alle schon die Verheißungen hergegeben? Die Zusagen, den Trost Gottes? Für irgendwelche billigen Vergnügungen, für irgendwelche billigen Ausrutscher, irgendwelche billigen Worte und was weiß ich dann. Für irgendwas Billiges, Einfaches, Vergängliches. Und mir war es das wert. Schrecklich. Da bin ich doch nicht besser als ein Esau. Aber Gott fordert uns auf und sagt in seiner Gnade, vermeidet diese Unheiligkeit, diesen Unglauben, dieses mangelnde Vertrauen. Und deshalb, es funktioniert nur, wenn wir konsequent sind und sagen, zum einen, und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen wieder gesetzlich klingen oder hart, aber ganz konsequent, es ist so, wir leben in dieser Welt und ohne gewisse Vorgaben läuft es nicht. Deshalb, Suche, wie immer du es auch machen willst, suche regelmäßig die Gemeinschaft mit Jesus. Suche sie. Regelmäßig heißt nicht einmal am 29. Februar, alle 4 Jahre wäre auch regelmäßig, sondern täglich. Suche die Gemeinschaft. Denn das wird dich verändern und dein Herz. Suche den Lobpreis. Ganz persönlich für dich, Gott gegenüber. Mit welcher Musik füllst du dich und dein Herz? Mit welcher Musik füllst du dein Herz? Mit Lobpreis oder mit Tralala und was weiß ich, Faschingsmusik und was weiß ich allem? Oder kann auch klassische Musik sein. Aber was füllt dein Herz? Ist es Lobpreis? Such dir die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist regelmäßig. Denn der Heilige Geist führt dich in die Heiligung. Er führt dich in Heiligung und er wird anfangen bei mir und sagen und aufdecken, das ist nicht in Ordnung, lass dich da verändern. Die Heiligung suchen, den Frieden suchen. Suche die Gemeinschaft mit Gläubigen. Deshalb schön von dieser lieben Schwester, die es schon zur Arbeit musste, dass sie sagt, sie will einen Hauskreis aufbauen. Die Gemeinschaft ist so wichtig. Suchen wir die Gemeinschaft. Angefangen natürlich auch zu Hause, aber die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Das ist so wichtig, denn nur da praktizieren wir es, den Frieden und die Heiligung. Und deshalb will ich uns da ermutigen, dass wir das wirklich ganz praktisch machen und nicht sagen, kann morgen anfangen oder Montag. Montag ist immer der beste Tag, weil der Sonntag ist schon vorbei. Immer Montag, sondern ganz konsequent sagen, nein, das will ich tun. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist und dass du uns Jesus gegeben hast. Ich danke dir für deine Gnade, dein Erbarmen, deine Güte. Und ich bitte dich darum, Vater, dass du uns lehrst, dass du es uns lehrst, dem Frieden nachzujagen mit jedermann. Dem Frieden nachzujagen, da kein Stolperstein zu sein, auch für unser Nächsten, in Gemeinde und Familie und wo auch immer. Und gib uns Gnade, der Heiligung nachzujagen, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Hilfe, mit deiner Gnade, mit deinem Erbarmen, dass wir ganz konsequent mit Freude und Begeisterung die Gemeinschaft mit dir suchen, mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit Jesus Christus und auch mit Geschwistern. Alles zu seiner Zeit, wie du es uns führst und leitest. So bitte ich dich um deinen besonderen Segen auch für diese Gemeinde hier, dass dein Wille geschieht in Frieden und Heiligung zu deiner Ehre. Amen.